Domradio Menschen
Podcast. Eine junge Pionierin. Das ist die kürzeste Art, wie ich Ihnen heute unseren Gast vorstellen kann. Das ist nämlich Hanna Jacobs. Hanna Jacobs ist evangelische Pfarrerin und ich finde eine Pionierin ihrer Zunft. Sie leitet keine Gemeinde, sondern das Raumschiff Ruhr. Herzlich willkommen, Hanna Jacobs. Herzlich willkommen alle, die an diesem Sonntagabend eingeschaltet haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Hanna Jacobs, das Raumschiff Ruhr ist eine Idee der evangelischen Kirche in Essen und es ist eine Initiative für junge Erwachsene. Worum geht es? Und warum haben Sie eben die Augenbrauen gerunzelt, als ich gesagt habe, evangelische Pfarrerin?
Das ist für mich immer noch relativ ungewohnt, dass man mich so nennt. Ich wurde erst im November ordiniert zur Pfarrerin und deswegen habe ich das noch nicht so oft über mich gehört, dass man das so sagt oder auch wenn Leute mich ansprechen, ach Frau Pfarrerin, dann passt das immer noch nicht so zu dem Bild von mir und dem Bild, was ich irgendwie so vom Pfarrberuf habe. Das sind für mich irgendwie ältere Leute, die ein bisschen mehr Würde und Lebenserfahrung haben.
Sowas wie mich, verstehe schon. Ich bin aber keine evangelische Pfarrerin, aber es war jetzt nicht. Ich habe kurz gezuckt, weil ich dachte, ich hätte was Falsches gesagt.
Ah, nein, ich glaube, ich brauche einfach noch Zeit, mich so daran zu gewöhnen und verstehe mich eher so als Mensch und als Frau und als die in Kirche unterwegs ist und natürlich spielt mein Amt da eine Rolle, aber irgendwie nicht die allergrößte für mich. So.
Nun denn, Frau Pfarrerin, ich sage es nochmal, dann geht das schneller.
Schon besser.
Das ist wie bei der Desensibilisierung, wenn man allergisch gegen was ist, die Frau Pfarrerin. Dieses Raumschiff Ruhr ist ja tatsächlich eine Idee der evangelischen Kirche, ne? Und das ist eine Initiative für junge Erwachsene.
Genau, vor 3 Jahren hat das meine Vorgängerin Rebecca John Klug gegründet, weil sie gemerkt hat, es gibt eigentlich in der Kirche gar keinen Raum speziell für junge Erwachsene. Es gibt einigermaßen viel Jugendarbeit, wenn man Glück hat und dann gibt es Arbeit mit jungen Familien, wo Leute irgendwie andocken können, die schon Kinder haben, über Kindergottesdienst, Taufe irgendwie dazukommen. Aber die dazwischen sind, also zwischen Schulabschluss und Familiengründung, die fühlen sich eigentlich in den Sonntagmorgens 10 Uhr Gottesdiensten nicht wohl. Die gehen auch nicht zum meditativen Tanzen oder zum Bibelgesprächskreis. Und die haben keinen Ort, wo sie irgendwie Gemeinschaft erleben können und ihren Glauben miteinander teilen, irgendwie experimentieren können. Und dann hat sie das gegründet in der Marktkirche in Essen. Da gibt es genau diese Marktkirche und Räumlichkeiten, die da unten eigentlich wie so ein Wohnzimmer angeschlossen sind und hat dann losgelegt.
Also ich habe sehr viel versucht, mir das vorzustellen. Deswegen habe ich zum Beispiel mal auf Bilder gestellt bei Google, dass ich nur, dann war alles blau und dann stand da immer Ladenlokal. Also offensichtlich ist es, also die Marktkirche, wenn ich das, also was ich dazu gefunden habe, war, dass diese Kirche genutzt wurde von verschiedenen kirchlichen Gruppen, aber dass es kein Gesamtkonzept gab. Und das ist aber irgendwie verbunden mit dem Ladenlokal und offensichtlich kann man dann die Stufen hochgehen und den Raum sehen und ja, helfen Sie mir doch.
Genau, eigentlich im Prinzip gibt es 2 Räume. Also wenn man oben reinkommt, man kommt vom Bahnhof, dann geht man die Kettwiger Straße runter und dann kommt man direkt auf die Marktkirche zu. Und das ist die Kirche, in der die Reformation in Essen ausgebrochen ist, wenn man so will. Also auch irgendwie geschichtlich wichtig. Und da wurde die Rückseite vor einigen Jahren entfernt und so ein blauer Glaskubus dran gebaut. Und dadurch hat das durch dieses blaue Licht, was sehr spirituelles, ruhegebendes, da steht so eine goldene Schale drin und da feiern wir Andachten oder auch Gottesdienste, die bei uns Glanzpunkte heißen und das ist so der eine Raum, aber dieser Kirchraum wird auch genau, wie Sie gesagt haben, von anderen Playern genutzt und dann gibt es unten an der Kirche dran gebaut so 2 Räume, eine Küche und eine Art Wohnzimmer, da war früher mal die kirchliche Verwaltung drin, davor irgendwie ein Musikgeschäft und jetzt wurde es dann vor 3 Jahren umgebaut und jetzt sind wir da drin und können das nutzen, um zu reden, zu essen, zusammen zu kochen, ja.
Also, ich habe verstanden, es geht um, sage ich nochmal, 20- bis 30-Jährige irgendwie so.
Ne? Eher bis 40, würde ich sagen. Also
bis
sowas,
40?
Ja, genau. Ich würde eher so sagen 25 bis 40, weil sich ja auch die Familiengründung bei vielen irgendwie weiter nach hinten schiebt. Nicht alle sind mit 30 so erwachsen und gesettelt, dass sie sagen würden, wir gehen jetzt irgendwie in so eine konventionelle Ortsgemeinde. Viele leben ja auch noch mit in den 30ern in Übergangssituationen. Das ist ein bisschen das Kriterium, also dass Jobwechsel, Wohnortwechsel, Partnerwechsel irgendwie in dieser Zeit stattfinden.
Okay. Ich dachte, bei jungen Erwachsenen, also bei 40, wäre bei mir echt Schluss mit jungen Erwachsenen. Aus meiner Perspektive, aber nun gut.
Da gibt es ja auch viele, die noch im Hoodie und mit Chucks irgendwie rumlaufen. Naja, oder?
Also. Okay. Wir werden alle älter und dann sind wir mal 120 und das erste Drittel sind die jungen, jungen Erwachsenen.
Es ist eher durch die Lebensart geprägt als durch das Alter.
Kommen die denn auch, die Sie da gerne sehen wollen? Kommt diese Zielgruppe?
Ja, also es würden auch gerne andere kommen, weil sich auch Menschen, die älter sind, wohlfühlen bei uns von der Ästhetik her, von den Formaten, von der Lockerheit her. Das ist dann immer ein bisschen so ein Prozess, das irgendwie auszuhandeln und zu gucken, wie bleiben wir bei unserer Zielgruppe und wie ermöglichen wir das auch anderen. Aber ich würde sagen, die meisten sind schon so um die 30, die kommen.
Das interessiert mich jetzt. Ich hoffe, es führt nicht zu weit weg. Aber wie machen Sie das denn? Sie sagen, nee, du hast jetzt schon ein Baby, du bist zur Taufe da. Jetzt mal husch, husch, die nächste Klasse. Geh mal in die Familiengottesdienste.
Also mit Leuten mit Kindern ist es tatsächlich eigentlich nicht so eine Frage, weil einfach die Zeiten, die wir haben, Menschen mit Kindern meistens nicht passen. Also vieles findet abends statt. Leute, die Kinder haben wollen, Sonntagvormittags um 11 vielleicht einen Gottesdienst und nicht um 19 Uhr, wenn die Kinder wieder ins Bett müssen. Es ist eher, wenn dann auch Leute interessiert sind, die schon über 50 sind oder so. Und es gibt auch Formate, wo so größere Gottesdienste, wo das irgendwie gut passt und Konzerte und anderes, wo man dann irgendwie gucken muss und sagen muss, Mensch, also was ist das, was du suchst und wo könntest du das vielleicht auch finden?
Okay, die werden weiter vermittelt, sanft weitergeleitet.
Genau.
Essen, Kochen, Gottesdienst, Glanzpunkte haben Sie eben gesagt, Konzerte, also es ist ein... Sie bieten ein kulturelles Leben an, aber auch Gemeinschaft?
Genau, also der Untertitel so ein bisschen des Raumschiffs ist ein Raum für Gemeinschaft, Schönheit und Glauben. Wobei Schönheit auch eine theologische Qualität oder Kategorie ist, dass wir sagen, Gott hat die Welt schön geschaffen und wir wollen irgendwie Schönheit auch verschenken. Das ist irgendwie Ausdruck unseres Glaubens auch. Und darum gruppieren sich so ein bisschen die Formate, die wir haben. Also es gibt Spirituelles, aber es gibt eben auch viel, was mit Gemeinschaft zu tun hat. Zum Beispiel haben wir jetzt einen Coworking-Space eröffnet vor einigen Wochen.
Coworking-Space heißt einfach auf Deutsch, dass man ein großes Gemeinschaftsbüro hat, in dem eben schon Infrastruktur ist. Und vor allen Dingen auch, das ist ja für junge, kreative Selbstständige immer so eine Frage, wie gebe ich mir selbst Struktur und muss ich immer an meinem eigenen Schreibtisch mir alles ausdenken oder habe ich auch mal so eine Bürosituation, wo ich mal einen Kaffee mit jemandem trinke? Das ist eigentlich ein Coworking Space.
Genau, richtig.
Das haben Sie jetzt also auch da?
Das haben wir auch da, einmal die Woche am Freitag, weil wir eben gucken, wie können wir jungen Erwachsenen in der Stadt irgendwie auch was Gutes tun. So nicht, was können wir machen, dass die irgendwie alle zu uns kommen, sondern was brauchen die?
Wie viele sind das denn so, die da kommen? Also wenn Sie jetzt die Gemeinschaft, die Community beschreiben, sind das 100 oder 200 oder 20? Oder?
Zwischen 100 und 20 bin ich, also
zwischen 20 und
zwischen 100. 20 und 100,
ja.
Ich finde, die fest dazugehören und die auch irgendwie mitdenken wollen, wie es sich weiterentwickeln kann, sind so ungefähr 12, würde ich sagen. Und die zu verschiedenen Formaten vorbeikommen, so sind vielleicht 50, die man immer mal wieder irgendwie sieht. Manche sehr lose, manche sehr regelmäßig.
Sind es denn welche, die schon, also was... zum Beispiel klassisch evangelisch sozialisiert sind und konfirmiert worden sind und irgendwie das dann finden? Oder sind da auch welche bei, die damit aber wirklich gar nichts zu tun haben? Und das gibt ja heute viele Kinder und Jugendliche, die völlig an Religion vorbei aufwachsen, die das dann für sich entdecken? Gibt es da so beides?
Ich würde sagen, es gibt beides. Diejenigen, also die mitgestalten wollen, haben meistens schon irgendwie eine klare evangelische oder katholische Prägung. Also eigentlich ist es in dem Sinne ein postkonfessionelles Projekt. Bei welchen, die zu Konzerten kommen oder jetzt zum Coworking Space, da sind auch welche, die von sich sagen würden, mit Kirche haben wir überhaupt nichts am Hut, aber wir finden die Räumlichkeiten schön, wir finden die Musik schön und geht man halt mal da in so eine Kirche.
Diese Stelle ist Ihre erste Pfarrstelle und das ist dann noch so eine Erprobungszeit. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es die letzte Etappe Ihrer Ausbildung. Sie haben eigentlich alles hinter sich, aber jetzt kommt noch so eine Erprobungszeit. Warum sollte diese Erprobungszeit?
Wie so Gesellenzeit. Also die Ausbildung ist eigentlich fertig, aber bevor die Kirche sich sagt, Mensch, die übernehmen wir auf immer, muss man nochmal diese 2 Jahre durchlaufen.
Okay, und das ist aber jetzt gerade ja keine klassische Gemeinde. Also wollten Sie das so, diese Erprobungszeit in nicht klassischer Gemeinde machen?
Es hat sich so ergeben und dafür bin ich sehr dankbar. Also ich habe mich schon im Studium immer damit beschäftigt, was kann es irgendwie noch so anderes geben? Was wäre was, wo ich auch hingehen würde, wo ich irgendwie guten Gewissens Freunde auch mit hinnehmen kann? Und dann wurde mir diese Stelle angeboten und dann habe ich natürlich sehr froh zugesagt.
Okay, das mit diesem Studium, das erzählen wir gleich noch. Aber ich habe einen Artikel von Ihnen gefunden, denn Sie schreiben viel, Sie sind Autorin bei Christ und Welt. Das kann man ja dann auch über die Zeit aufrufen oder es wird ja als Beilage auch der Zeit beigelegt. Und da haben Sie immer wieder neue Formen, das neue Studium ist immer schon gefordert. Und nun ist das ja, das haben Sie dann auch selber thematisiert, aber es ist ja das eine, außen zu stehen und zu sagen oder ein bisschen am Rand zu stehen und zu sagen, ich will, dass das anders geht oder das könnte man auch anders machen. Und was völlig anderes ist es dann, diesen Raum auf einmal zu haben und Dinge anders machen zu können, aber auch zu müssen. Klappt das?
Es ist was Neues zu machen und zu entwickeln, merke ich jetzt, ist wahnsinnig viel mehr Aufwand, als das Bestehende fortzuführen. Also wenn ich im Vikariat, da war ich auf einer Landgemeinde im flachen Land in Niedersachsen und da wusste man, der Gottesdienst läuft immer so ab und den vorzubereiten war viel einfacher, als wenn ich jetzt hier einen Karfreitagsgottesdienst vorbereite mit dem Raumschiff und man sich viermal trifft und überlegt, was für verschiedene Stationen können wir machen und stellen wir einen Schaukelstuhl in die Kirche oder einen zerbrochenen Spiegel, was soll das bedeuten? Also da ist, wenn man Leuten ermöglichen möchte, eigene Erfahrungen zu machen und diese Räume irgendwie schafft, dann ist das ja sehr viel, kostet das sehr viel Zeit und Kraft. Und die hat man natürlich nicht in jeder Stelle, in jeder Gemeinde so. Aber ja.
Da kam jetzt gerade schon Karfreitag und Ostern. Das sind ja besondere Tage, dass diese besondere Glanzpunkte dann vielleicht auch. Vielleicht machen wir es an dem Beispiel. Ne? Wir haben jetzt kurz vor Ostern. Wie geht das denn dann bei Ihnen?
Also wir feiern, erstmal muss man sagen, dass bei uns, wir machen das, worauf wir irgendwie Lust haben und wenn Leute mitmachen wollen. Es ist nicht gesetzt, dass es jedes Jahr einen Ostergottesdienst gibt. Wenn es keinen gibt, wenn alle sagen, wir sind an Ostern nicht da und wir haben keine Lust, das irgendwie mit vorzubereiten, dann gibt es das auch nicht. Ich glaube, das ist der Unterschied auch nochmal zu einer Ortsgemeinde. Und an Ostern feiern wir einen Morgenglanz, so nennen wir das, also einen Frühgottesdienst um 6 Uhr, der ja viel mit Stille, Kerzen, die dann angezündet werden, Musik stattfindet. Also insofern jetzt gar nicht so spektakulär anders ist. Danach wird gefrühstückt. Aber an Karfreitag machen wir schon was Besonderes. Das nennen wir Raum für Risse. Und da bauen wir in der Kirche verschiedene Stationen auf, anhand derer man sich mit den Rissen im eigenen Leben, mit der Trauer, mit dem Schmerz, den man selber mit sich herumträgt, auseinandersetzen kann.
Ich bin so ein bisschen... Ich merke, dass ich das jetzt erst nächste Frage, also zur vorherigen Antwort nachfrage, weil so ein bisschen muss ich mich gerade sortieren, weil das ist so nebenbei gesagt, so eine heftige Aussage. Na, wenn da keiner Lust drauf hat, dann gibt's das nicht. Also Karfreitag, wenn da keiner Lust drauf hat, dann gibt's das nicht. Das finde ich jetzt schon eine heftige Aussage zu so einem zentralen Tag.
Da finde ich, muss man immer gucken, dass wir ja in einer großen Stadt sind. Also wenn ich, wenn es Karfreitag bei uns keinen Gottesdienst gibt, dann gibt es genug andere in Essen, wo man hingehen kann. Die religiösen Bedürfnisse der Menschen, die kommen, sind nicht bei allen die gleichen. Also nur für einen Menschen mit sehr starker oder detaillierter christlicher Prägung ist ein Karfreitag was Wichtiges, was Heiliges. So natürlich ist das auch was ich denke, irgendwie meine Aufgabe ist, das zu vermitteln, wie das mit dem eigenen Glauben zusammenhängt, Tod und Kreuzigung. Aber ich kann das niemandem aufoktroyieren und sagen, wir müssen jetzt aber Karfreitag feiern, weil das so wichtig ist.
Aufoktroyieren ist jetzt auch ein starkes Wort, aber überall, also was ich gefunden habe, war überall, das ist zwar offen, aber es ist dezidiert christlich. Wenn man jetzt sowas Zentrales einfach weglässt, weil es da keine Lust drauf gibt. Also es gibt ja noch irgendwas dazwischen, zwischen keine Lust haben und aufoktroyieren. Also das mutet mir ein bisschen, meine Kinder würden random sagen, also zufällig an. Ich meine, klar, wenn ich das nicht kenne, dann kann das sowieso heilig sein, kann es sowieso für mich nicht, wenn ich das nicht kenne. Aber es ist ja so zentral, das kann ich doch nicht weglassen. Und wenn sie es als Pastorin mit drei Leuten alleine machen, aber einfach, also ich muss mich sortieren. Ich merke, dass es mich halt so, dass ich so überrascht davon bin, von dieser Haltung dazu, so radikal bei den Menschen zu sein, die kommen und zu sagen, wenn die da keine Lust drauf haben, dann gibt's das nicht.
Es ging ja jetzt nicht hauptsächlich um die Leute, die kommen, sondern eben um die Leute, die das zusammen mit vorbereiten. Also okay. Ich glaube, dass Partizipation was ganz Wichtiges für uns ist, dass es eben nicht, ich bin da und bereite Sachen und dann sollen die anderen kommen und wem es halt nicht gefällt, der kommt halt nicht, sondern dass wichtig ist, wir entwickeln Dinge gemeinsam. Menschen können sich einbringen mit ihren Vorstellungen und daran geknüpft ist dann natürlich immer, ob jemand Zeit und Lust und Kapazität hat, sich einzubringen. Und selbst wenn jemand nur sagt, okay, ich habe keine Zeit, aber mir ist wichtig, dass es stattfindet, dann ist das natürlich auch ein Schritt in die Richtung, dass wir sowas veranstalten. Aber ich finde, ich sehe oft in Ortsgemeinden, dass Dinge weitergeführt werden und immer stattfinden, weil es immer so war. Und weil man das Gefühl hat, das muss sein. Und selbst wenn keiner mehr zur Frauenhilfe kommt oder zum Bibelkreis oder selbst der Sonntagsgottesdienst, manchmal da sitzen 8 Leute, aber es muss so sein, weil das ist das, was wir hier tun, dann ist das für mich irgendwie kein Argument. Da finde ich es irgendwie, also entspricht mir diese Haltung mehr zu gucken, was brauchen die Leute und wenn sie etwas nicht brauchen, dann warte ich erstmal, bis dieses Bedürfnis da ist, anstatt etwas nur um seiner selbst willen zu tun.
Das verstehe ich. Das heißt, es ist radikal auf die Partizipation in der Vorbereitung geguckt.
In der Vorbereitung und auch in der Durchführung dann. Ja.
Ja. Und haben Sie keine Sorge, denn dieses Festhalten an Dingen, ein Motiv dafür, aber vielleicht auch ein zentrales Motiv dafür, ist ja die Sorge, dass was Wichtiges verloren gehen könnte.
Das ist was mich sehr herausfordert, gerade weil ich selber eigentlich auch sehr traditionell kirchlich aufgewachsen und geprägt bin und mir hohe Feiertage im Kirchenjahr super wichtig sind. Ich gehe auch also eigentlich jede Woche in den Gottesdienst, selbst wenn bei uns keiner stattfindet. Ich muss mich da immer wieder zwingen, mich daran zu orientieren, was die Menschen, denen ich irgendwie dienen will in meiner Arbeit, hilft und gut tut und da sensibel für zu sein. So.
Sie haben gerade schon von Ihrer Herkunft gesprochen und da würde ich auch als nächstes gerne hingehen. Sie sind in Afrika geboren, weil Ihr Vater Missionar war. Ne? Jetzt sitzen wir eine evangelische Pastorin gegenüber, die sich noch ein bisschen daran gewöhnen muss, dass sie Pfarrerin ist, aber ist sie schon, sie ist schon ordiniert. Und das klingt ja total schlüssig. Ne? Papa Missionar, Tochter Pfarrerin, alles gut. Aber so war das nicht. Ne? Und bevor wir zu dem kommen, dass nach dem Abitur erstmal alles ganz anders wurde und dann erzählen, wie das denn war, würde ich gerne den zweiten Schritt nicht vor dem ersten tun, sondern mit dem ersten Schritt anfangen und von ihrer Kindheit ein bisschen mehr hören, ein bisschen mehr verstehen. Eine Kindheit in Afrika, das klingt sowohl aufregend als auch ungewöhnlich. Und real, also Afrika ist riesengroß, hat sich das in Südafrika abgespielt. Und das war damals noch ein anderes Südafrika als heute.
Ja, ich wurde 1988 geboren. Das waren so die letzten Jahre der Apartheid. 1993 gab es die ersten freien Wahlen. Und mir ist das schon als Kind aufgefallen. Also mein Vater hatte 3 schwarze Gemeinden im Umkreis von 250 Kilometern. Also so große Flächen kann man sich in Deutschland irgendwie auch heute immer noch nicht vorstellen. Und wenn wir da dann hingefahren sind, dann waren die Straßen nicht gepflastert und es gab überall Löcher. Und in den Townships wohnten die Leute in Wellblechhütten. Und wir selber mussten in einem weißen Stadtteil leben, wo eben es ganz normale Häuser mit gesprengtem Rasen gab. So, also das habe ich schon als Kind irgendwie mitgekriegt, obwohl mir die politische Dimension natürlich als 5-Jährige nicht so klar war.
Aber es sollten ja getrennte Welten sein und dass es getrennte verschiedene Welten waren, das haben Sie als Kind schon mitbekommen.
Ja, also im Kindergarten fing das dann langsam schon an, dass es, dass da irgendwie 2 schwarze Kinder waren von 200 Weiße, dass da Sachen möglich wurden. Aber letztlich merkte man, die Schwarzen sind die Armen und wir Weißen, uns geht es irgendwie gut.
Nun sind Sie blond und sie haben helle Augen. Also sie mussten in Afrika sehr auffallen.
Es gibt da auch Bilder, wo ich dann in der Township war, wenn mein Vater dann Gottesdienst hatte und die ganzen Kinder kamen und wollten mich alle anfassen und wollten meine Haare anfassen. Und das habe ich als Kind aber jetzt nicht als befremdlich oder komisch erlebt. Ich habe ja auch deren krausen Haare angefasst. So, ja.
Warum haben Ihre Eltern das gemacht? Warum sind Ihre Eltern nach Afrika gegangen und haben da noch einen Bruder oder eine Schwester in der Zeit bekommen? Warum?
Ich glaube, für meinen Vater war das nach dem Studium der Weg, von dem er dachte, das ist irgendwie das, was Gott mit ihm vorhat. Er ist selber erst als junger Mann zum Glauben gekommen und hat dann angefangen, Theologie zu studieren und dachte, das ist irgendwie, diese Missionsgesellschaft hat ihn dann dahin gesandt nach Afrika. Das hat er sich jetzt nicht ausgesucht. Und da ist so eine evangelische Schicksalsergebenheit, ist ja jetzt kein evangelisches Wort, also irgendwie so Gottesfurcht, die da so mit drin schwingt, dass man sagt, oh, das ist irgendwie so mein Weg und den gehe ich jetzt.
Naja, das setzt ja irgendwie ein Vertrauen voraus, dass sich in den Entscheidungen von anderen Gottes Wille offenbaren kann, sonst tut man das ja nicht.
Genau, genau. Und das ist was ich irgendwie selber für mich auch spannend finde, wo ich mich manchmal denke, also oft wehre ich mich dagegen, wenn irgendwie Kirchenleitung was für mich entscheiden will und kann dann sehe aber auch zum Beispiel eben am Beispiel meines Vaters, dass das manchmal auch gut und heilsam sein kann, sich da irgendwie so reinzubegeben.
Ihre Mutter musste auch mitspielen.
Ja, das ist ganz lustig. Mein Vater war schon in Südafrika alleine und meine Eltern kannten sich vorher schon und dann haben sie sich geschrieben und ist meine Mutter da nachträglich hingezogen.
Ah.
Ja.
Übers Schreiben?
Also die waren vorher schon befreundet und haben dann geschrieben, telefoniert, sich mal besucht und dann musste man halt in Zeiten ohne Internet relativ schnell Nägel mit Köpfen machen und dann kam das so.
Was für ein Mut.
Ja, und die hat, also da war sie auch schon Anfang 30, hatte eigentlich auch eine gewisse Karriere vorher gemacht und dann hat sie in Deutschland alles aufgegeben und ist dahin gezogen.
Ihre Eltern sind so lange in Afrika geblieben, bis sie in die Schule kommen sollten. Mhm. Das sollte dann in Deutschland sein und das war so der Auftakt zu einer langen Umzugsserie für sie. Es war ziemlich normal für sie, oft umzuziehen.
Ja, genau. Die längste Zeit, die ich in irgendeiner Schule war, waren, glaube ich, 4 Jahre oder so. Also,
Aber ich stelle mir vor, dass dieser Wechsel, also sie kannten ja nichts anderes erstmal, diese afrikanische Welt, die afrikanische Sonne und dann ist ja das Klima, die Gewürze, das sind ja tausend Sachen, die einen als Kind da so prägen, ohne dass man das merkt. Das stelle ich mir schon also einschneidend vor, dann in den kalten Norden zu kommen.
Ach, die Kälte war das gar nicht so sehr. Ich war ja auch zwischendurch, war ich schon zweimal irgendwie in Deutschland gewesen, hatte ja auch meine Großeltern hier, durfte dann hier auch mal zum Fasching so das oder Karneval. Das gab es da ja gar nicht. Und hab dann Schnee fand ich natürlich super. Es ist mir eher daran aufgefallen, dass ich irgendwie noch eine zweite Kultur erlebt habe, als ich dann in der Schule war und Kindern davon erzählt habe. Die haben gefragt, ah, wo hast du denn vorher gewohnt? Habe ich gesagt, ja, Südafrika. Und die dachten dann, wir haben im Urwald gewohnt und da sind die Affen rumgeturnt. Und das habe ich als Kind überhaupt nicht verstanden, wie man so eine falsche Vorstellung von dieser anderen Lebensrealität haben konnte und dass ich denen dann erklären musste, nee, also wir hatten keine Krokodile im Garten.
Und ich bin nicht Mowgli.
Genau, richtig. Ja. Ja. Also daran habe ich das so gemerkt. So.
Okay. Und haben Sie denn dann was dagegen tun können? Oder?
Ja, ich hab versucht, ihnen das dann zu erklären. Nee, da gibt es also auch richtige Häuser und die sind auch mit Dächern, haben Dächer und jetzt kein Reetdach, Hütten so. Und ob sie es dann verstanden haben, weiß ich auch nicht. Aber ich habe das immer dann eher so als meine Aufgabe gesehen, ihnen zu erklären, es ist eben nicht wie im Dschungelbuch in Südafrika.
Häufige Umzüge können für Kinder ganz schön schwierig sein. Wie war das denn für Sie?
Es hing vom Alter ab, aber es war schon auch schwierig, gerade weil man dann immer irgendwie an einem neuen Ort eigentlich noch keine Freunde hat. Einmal sind wir umgezogen, da war ich in der 4. Klasse und ich wollte immer unbedingt eine beste Freundin haben. Aus heutiger Sicht tut mir das irgendwie dann auch so ein bisschen leid, dass ich mich darauf so versteift habe. Aber das war eben, wahrscheinlich ist das in der Entwicklungsstufe das, was irgendwie dann so wichtig ist. Und das dann nicht zu haben, weil alle anderen sich seit dem Kindergarten kennen und da irgendwie nicht reinzukommen, ist schon irgendwie was was mich geprägt hat und wodurch ich aber auch sehr eng bin mit meinen beiden jüngeren Geschwistern, weil man dann nach einem Umzug immer erstmal sich selber hatte zum Spielen und irgendwie so zusammenhalten musste. Und das ist dann wiederum was Gutes, was daraus erwachsen ist.
Und alle die gleiche Aufgabe bewältigen mussten, nämlich an der neuen Schule wieder und an dem neuen Ort wieder neue Wurzeln zu schlagen.
Genau.
So eine kleine Selbsthilfegruppe.
Ja, irgendwie so ein bisschen schon.
Das ist mal gut, mal nicht so gut gegangen, das mit dem sich dann wieder neu verorten. In der Oberstufe ist es mal nicht so gut gegangen, aber davor waren sie ein Jahr in Frankreich. Mit 16 wollten sie nach Frankreich.
Genau, Frankreich fand ich irgendwie immer schon faszinierend, war da aber erst einmal irgendwie im Urlaub gewesen und habe irgendwie von diesem Land geträumt und fand die Sprache toll und habe dann da ein Austauschjahr gemacht an der Loire bei einer Hippie-Familie, die aber in so einem alten, runtergekommenen Loire-Schloss wohnte. Also es war auf vielerlei Ebene was ganz anderes als mein Alltag in Deutschland.
War es auch ein anderer Kosmos, wo der Glauben nicht so eine Rolle spielte? Oder war das eine Familie aus diesem Kosmos?
Nee, gar nicht. Ich glaube, es war ein Interesse da, auch eine katholische Grundverbundenheit. Mhm. Meine Gastmutter hat dann auch extra mal rausgesucht, wo es denn da irgendwie auch mal einen evangelischen Gottesdienst gibt. Da bin ich dann auch mal hingegangen. Da waren irgendwie 5 ältere Leute in so einer reformierten, kargen, kalten Kirche. Und dann merkte ich, das ist das, was die irgendwie als Protestantismus kennen. Es war jetzt für mich kein Schock, aus dem deutschen Glaubenskosmos meiner Familie irgendwie mal raus zu sein.
Es war schön, aber nach einem Jahr sind sie dann wieder zurück und dann wieder irgendwie neu. Und das ist dann in der Oberstufe mal nicht so schön gewesen.
Ja, da habe ich mir dann schwer getan, irgendwie Anschluss zu finden. Auch dann durch die Umzüge und dann irgendwie auch, dass ich da in Frankreich war, hatte ich natürlich irgendwie wieder Erfahrungen gesammelt, die andere Leute nicht unbedingt teilen konnten. Ich glaube, das ist immer was, worunter ich dann irgendwie gelitten habe. Und dann kennen sich alle schon so lange und
Es wird ja auch immer bunter.
Genau.
Also aus Afrika zu kommen, in die Grundschule zu kommen, das ist abenteuerlich. Aber wenn das dann immer so weitergeht und eben kurze Zeiten am Ort und dann aber Frankreich und dann die Oberstufe und dann wurde es erst Schweden. Und dann sind sie erst nach Schweden gegangen. Also es wird ja auch immer schwerer, jemanden zu finden, der ähnliche Erfahrungen hat.
Und umso mehr sucht man die dann ja. Oder sehe ich an mir selber, dass ich das dann wieder suche. Also dass ich habe das Gefühl, ich wurde irgendwie so ein bisschen in dieses Abenteurer-Nomadenleben irgendwie reingeworfen und komme da jetzt nicht mehr so richtig raus und mache das irgendwie dann selber mal weiter.
Ja, sie ziehen alle 2 Jahre um.
Ja.
Also das ist mal im Moment Fakt.
Und ich mag es überhaupt nicht, Kisten zu packen oder irgendwie so auszusortieren.
Nach dem Abitur, sie mögen das nicht?
Nee, ist jedes Mal irgendwie große Aufgabe.
Interessant.
Ich mag den neuen Ort, ich mag die neue Wohnung, ich mag das Einrichten, aber ich mag es nicht, meine ganzen Kontoauszüge einzupacken und die Socken und dann wieder auszupacken.
Ja, okay. Mal gucken, wie das weitergeht. Ja. Nach dem Abitur kommt jetzt auch die Zeit, wo das eben aussah, als wäre das alles, als würde das in eine ganz andere Richtung gehen, nämlich dieses Angelegte, in die große Welt zu gehen, Frankreich, Schweden und sie wollten in das große, weite Feld der internationalen Beziehungen, hatten irgendwie London avisiert und die LSI. Daraus ist dann aber York geworden. Was haben Sie denn in York studiert?
Ich habe in York, auf Englisch heißt das International Relations and Politics, also Politik und internationale Beziehungen, studiert. Und habe mir mal vorgestellt, ich lande mal irgendwie in irgendeiner Entwicklungshilfeorganisation oder bei UNICEF.
Ja, das ist doch ein tolles Ziel.
Ja, ist es auch, ja.
Aber, und die Zeit in York war auch schön.
Die Zeit in York war super, also auch ein sehr internationaler Campus. Ich glaube, das ist einfach an englischen Universitäten noch internationaler als hier. Und
ist auch ein anderes Studentenleben. So ein College ist viel, also man hat viel mehr Möglichkeiten selber mit Dozierenden und Studierenden in Kontakt
zu kommen. Genau, viel kleinere Gruppen und nicht so Einführungsseminare mit irgendwie 50 Personen oder so. Das stimmt, einfach ein sehr intensives Studium und auch ein anderes Selbstverständnis der Studierenden, würde ich sagen. Also in Deutschland habe ich das dann doch mehr als oft als so politischer links oder eben sehr konservativ erlebt. Und da war das College fast noch wie so eine verlängerte Schulzeit, auch in der Art und Weise, wie man irgendwie so gelernt hat.
Also eigentlich war das eine organische Entwicklung. Deswegen bleibe ich da auch so ein bisschen bei, damit man sich das so vorstellen kann. Sie hatten Französisch, Schweden war dazwischen, Englisch, alles auf ganz hohem Niveau. Das braucht man auch, wenn man langfristig in internationalen Beziehungen in dem Feld arbeiten will. Und es hat ihnen Spaß gemacht. Es war alles gut. Sie hatten internationale Freunde, dann eher diese gleichen Erfahrungen. Alles war gut. Und trotzdem habe ich sie jetzt nicht vorgestellt als Projektmanagerin von UNICEF oder so, sondern als evangelische Pfarrerin. Da muss ja irgendwas passiert sein.
Ich glaube, es fing in dem Jahr schon an, dass ich mich irgendwie noch stärker mit Kirche und Glaube auseinandergesetzt habe und da natürlich England sehr fruchtbar ist als Umgebung für, also weil es einfach eine größere Vielfalt an Kirchen gibt an kirchlichen Formen und ich eine teilweise in der Lobpreisszene irgendwie unterwegs war und dann wiederum gab es den York Minster, also die sehr liturgische und ich mich da viel ausprobiert und mit beschäftigt habe und auch eine relativ doch eher irgendwie konservative Gruppe oder Hochschulgruppe kirchlich da war und da gemerkt habe, manche Sachen, die sagen, die kann ich irgendwie so nicht richtig finden, aber woher weiß ich eigentlich, was richtig ist? Also da fing schon so eine Bewegung an, die sich dann später fortgesetzt hat und ich bin dann nach dem ersten Jahr nach Deutschland und habe Praktikum gemacht und da dann gemerkt, nee, es lässt mich irgendwie
da
nicht mehr los.
In Mannheim um die EU, also eigentlich so das große Ziel. Das war dann aber so ganz klein und ganz viel Büro und ganz viel Papier und so.
Das genau, ich hab gemerkt, ich kann mir das nicht vorstellen, mein Leben lang irgendwie in einem Büro zu sitzen, am Computer und irgendwie mit Menschen nicht auf so eine freie Art und Weise reden zu können, sondern immer nur irgendwie nach Plan und Protokoll. Und habe dann aber am zweiten oder dritten Tag irgendwann bin ich dann nach Hause gefahren und habe gemerkt, ich werde jetzt Pastorin.
Ist ein bisschen verblüffend.
Ja, wenn ich das so erzähle, dann klingt das irgendwie verrückt, aber für mich war das in dem Moment total schlüssig und ich würde auch sagen, dass ich das wie so eine Art Berufungserlebnis irgendwie doch erfahren habe. Also da war jetzt keine Stimme, die vom Himmel zu mir gesprochen hat, aber ich hatte auf einmal diese innere Gewissheit, ich mache das jetzt, also ich studiere jetzt Theologie, ich möchte Pastorin werden und das war in dem Moment so klar, dass ich das dann auch gemacht habe.
Na, es braucht ja auch viel Klarheit, um all das dann auf sich zu nehmen. Sie mussten ja auch viele Erwartungen enttäuschen. Es ging ihnen gut in York. Sie waren eine gute Studentin. Es war alles auf einem Weg. Und dann muss man sich ja sehr vertreten, weil man dann auf einmal die Richtung so doll ändert.
Ja, aber so, also in dem Moment, wo ich davon überzeugt war, dass das das Richtige ist und dass ich das machen möchte, war das für mich überhaupt kein Problem mehr so.
Ja, dann kommt das ja auch, dann kann man sich ja auch ganz anders vertreten den anderen gegenüber, die dann ja völlig berechtigte Fragen haben.
Genau.
Aber so einer jungen Frau, da, wenn ich jetzt aus der Erwachsenenperspektive, ob das jetzt mein Patenkind, wenn sie mein Patenkind gewesen wären, ich hätte ja Anfragen gehabt. Aber wenn ich dann Antwort bekomme, ist ja auch wieder gut. Ich finde, man muss diese Fragen stellen dürfen. Ne? So. Zumal sie wussten, das wird jetzt kein Zuckerschlecken. Sie konnten sehr gut Französisch, sie konnten sehr gut Englisch, sie konnten, weiß ich nicht, wie gut Schwedisch und all sowas, aber sie konnten weder Latein noch Griechisch noch Hebräisch.
Im Nachhinein denke ich manchmal, also, dass ich auch noch relativ unbedarft war, dann einfach zu sagen, oh, ich mache das jetzt einfach mal, das kriege ich schon hin. Also ich habe das auch alles hingekriegt. Aber das war natürlich dann erstmal ein längerer Weg, die Sprachen zu lernen. Aber also im Nachhinein erkenne ich den Sinn daran, irgendwie Latein erst als 20-Jährige oder noch später zu lernen und nicht in der 7. Klasse, wo man überhaupt noch gar keinen Bezug hat zu Römern.
Dann war es ja nun auch direkt mit dem Ziel verbunden.
Genau.
Das ist ja in der 7. Klasse auch das Problem, dass man nicht weiß, was soll ich denn damit? Und das mit dem, dass man dabei sehr viel Denken und Kultur lernt, das ist ja für einen Siebtklässler oder eine Siebtklässlerin kein Thema.
Ja, genau. Und das weiß man dann eben alles schon nach dem Abitur und dann macht es mehr Spaß.
2010 waren sie 22 Jahre alt und sind nach Heidelberg gegangen, um Theologie zu studieren. Traditionsreicher Ort, traditionsreiche Uni. viele fangen an, Theologie zu studieren und sind dann bitterlich enttäuscht. Wie war das denn bei Ihnen? Hat das Studium das gehalten, was Sie sich in dem Moment, als Sie auf dem Rad unterwegs waren von Ihrem Praktikum und wussten, ich will Pfarrerin werden, versprochen haben? Hat das das gehalten?
Ja, und ich würde sagen, es wurde immer interessanter. Also am Anfang habe ich mir schon häufiger die Fragen gestellt, wofür brauche ich das denn jetzt eigentlich? Und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass Dinge eben, also theologische Fragen, ihren Sinn an sich haben und dass ich die durchdenken und begreifen muss, unabhängig davon, was ich da jetzt mal in der Jugendarbeit mitmache oder nicht. Hm. Und je mehr man versteht, desto mehr kann man irgendwie auch fragen und diskutieren und sich einbringen. Und ich finde, also da habe ich schon bei mir eine große Entwicklung gemerkt zwischen dem ersten Semester, wo man irgendwie staunend da saß und gehört hat, was sagen denn die älteren Studierenden jetzt alle, und zwischen dem fünften und zwischen dem zehnten Semester, wo man merkt, ich kann mich irgendwie mehr einbringen, ich kann mich positionieren. Das begeistert mich.
Sie sind sehr fleißig und gut, und Sie wollen Ihre Sache auch gut machen. Das ist ein Grund, warum Sie sich für ein Stipendium in Princeton beworben haben. Das Sie auch bekommen haben. Das war nicht das Problem. Das Problem war, dass Sie es nicht angetreten haben.
Ja, genau. Das ist, wenn das jetzt Leute hören im Radio, das wissen eigentlich gar nicht so viele aus meinem Freundes- oder Bekanntenkreis. Aber ich hatte mich dafür beworben, wollte es nach der Zwischenprüfung machen und merkte dann einmal so zwei Monate.
Vielleicht erzählen wir kurz, was denn damit verbunden war. Princeton ist so ein Ort aus der Ivy League, aus den Elite-Universitäten. Warum wollten Sie dahin?
Ich glaube, ich wollte eben gerade deswegen dahin. Also weil das eben was war, wo ich dachte, Mensch, wenn du das kannst, dann musst du diese Gelegenheit nutzen. Und das sieht ja dann irgendwie auch toll aus. Und das ist sehr prestigeträchtig. Mhm. Und vielleicht wollte ich mir auch so ein bisschen selber beweisen, dass ich das irgendwie kann. Und merkte dann aber eben...
Also wenn schon nicht EU und International Relationship in LSI, also wenn ich schon da das Topste der Toppigen, dann eben wenigstens in der Theologie.
Genau, ja. So. Und ich wusste damals eigentlich schon, ich möchte nicht promovieren, ich möchte nicht in die Wissenschaft, und trotzdem, ich wollte das machen. Und
Bei den Besten der Besten.
Und natürlich habe ich dann auch, also das habe ich natürlich nicht in die Bewerbung geschrieben, aber ich habe mich natürlich auch für die kirchliche Landschaft in den USA, mehr dieses Freiwilligkeitssystem und so interessiert. Und merkte dann aber eigentlich so zwei Monate vor Abflug, eigentlich will ich da gar nicht hin. Also wenn ich daran denke, dann denke ich irgendwie so, oh, ich möchte eigentlich lieber was anderes machen, aber auf jeden Fall nicht das so.
Aber das kann ich so nicht verstehen. Also Sie wollten da unbedingt hin, haben es ja auch geschafft. Ging es darum, das zu schaffen, und dann war gut?
Vielleicht. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber
so jetzt, wo ich kann, jetzt brauche ich nicht mehr.
Ja, ich glaube, so ein bisschen so. Und es hat mich da, also so, ich wollte, dass das hinterher irgendwie auf meinem Lebenslauf steht. Ich wollte aber eigentlich gar nicht ein Jahr in den USA leben. Okay. So auf so einem Campus, die Campus-Erfahrung hatte ich schon mal gemacht.
Okay, ich meine, Sie können jetzt den Lebenslauf schreiben, ich hätte nach Princeton gehen können. War möglich.
Das interessiert in der Landeskirche, glaube ich, nicht so viele Leute.
Schauen wir mal. Aber Sie haben ja eigentlich was gemerkt. Ich meine, Sie haben eben schon gesagt, ganz am Anfang, Sie waren immer sehr interessiert an neuen Formen. So, das hätten Sie da haben können.
Ja, und dann wieder auch nein, weil ich glaube, dass man die, also man guckt ja oft in der Kirche in andere Länder, wie ist das da, wie machen die das da? Und das, was ich in den USA erlebt hätte, hätte ich nie eins zu eins so auf Deutschland übertragen können, weil es einfach eine ganz, also von der Kirchenzugehörigkeit und von dem System, wie irgendwie Religion funktioniert, ganz anders organisiert ist. So.
Es ist ja überhaupt eine andere Kultur. Also viele Dinge in Amerika werden immer individuell gelöst. Es gibt ja gar nicht diesen Staat, der für so viele Dinge sorgt. Also das ist ja auch eine Kulturfrage.
Genau. Und dann wiederum ja bei vielen viel höhere Verbundenheit zu einer Kirche, zu einer Gemeinde wo man sich eben nicht überlegen muss, wie gehen wir mit der der Säkularisierung um, damit dass Leute irgendwie alle getauft sind, aber eigentlich nicht wissen, was wir da irgendwie jeden Sonntag tun.
Also Sie sind sich selber ein bisschen genauer an der Stelle auf den Grund gegangen. Mhm. Sie haben ein bisschen genauer in sich geforscht, warum wollte ich das denn? Warum will ich es jetzt nicht? Und was will ich denn dann? Und aus Princeton ist Greifswald geworden.
Greifswald ist hier, oben rechts von Deutschland, ganz weit weg von allem und viel kleiner. Warum will man dahin? Das haben viele auch dann nicht so verstanden. Ich bin da hingegangen, weil da ein Theologieprofessor ist, Michael Herbst, der in Deutschland und eigentlich auch im deutschsprachigen Raum für Gemeindeaufbau bekannt ist und eben auch für Homiletik, also Predigtlehre. Und praktische Theologie hat mich von Anfang an interessiert. Ich wollte immer eine gute Pastorin werden und dachte, wenn, dann kann ich das in Deutschland da am besten lernen.
Ich habe das mal ein bisschen nachgeguckt. Mir sagte Michael Herbst auch gar nichts, aber ich habe dann Fresh X gefunden. Also er ist auf der Suche nach etwas, wonach sie ja auch suchen. Wie man das Fresh X, das klingt ja, erstens ist es Englisch, ne? Man verbindet offensichtlich mit englischen Worten eher was Innovatives. Und es ist auf der Suche nach dem, was Menschen wirklich etwas gibt. Was ihnen nicht nur die Form gibt und die Tradition, das ist ja für die Menschen, die in dieser Tradition verwurzelt sind, die bekommen da ja auch
genau.
was. Aber die Menschen, die Sie jetzt so ansprechen in Ihrem Raumschiff Ruhr, diese Young Urbans, die eben denen das nichts sagt, so ein Freitagsgottesdienst zum Beispiel, die das nicht verbinden mit ihrem eigenen Leid, mit ihren eigenen Schmerzen, dann fällt das so runter. Und der ist sozusagen da auch so unterwegs nach Formen, die den Menschen wirklich etwas geben. So habe ich das verstanden.
Genau, also diese kurz für Fresh Expressions of Church, also neue Ausdrucksweisen von Kirche, ist eine Bewegung, die aus England kommt und die eben auch durch ihn, auch durch andere Akteure in Deutschland irgendwie dann so adaptiert wurde. Und wo es eben darum geht, als erstes zu fragen, nicht, wie kommen die Leute in unseren Gottesdienst, sondern was können wir tun, um Menschen zu dienen?
Das sagt er auch immer genau, dass man zu den Menschen wirklich hingeht.
Genau. Also und dann da bleibt und nicht hingeht und Flyer verteilt und einlädt und dann wieder zurückgeht.
Ja, genau. Da war so ein Beispiel von irgendeinem Reiterhof, wo dann eben da auch eine christliche Reitergemeinschaft draus geworden ist. So. Was haben Sie denn dann aus Greifswald mitgenommen?
Also da zu der Zeit war Greifswald noch mehr auf die Richtung so klassischer Gemeindeaufbau. Es hat sich erst in den letzten Jahren auch so ein bisschen verändert. Deswegen habe ich hauptsächlich Homiletik mitgenommen, also Gottesdienst und Predigtgestaltung. Und das war da sehr gründlich, aber ich habe da gelernt, auf Sprache zu achten, sehr klar zu gucken, was ist das Ziel, wo möchte ich hin mit meiner Predigt und da wirklich so dran zu arbeiten und die Menschen, für die ich das tue, dabei irgendwie gut im Blick zu haben. So.
Sie waren, also es ist jetzt so eine parallele Entwicklung im Leben, denn Sie waren einerseits immer weiter auf der Suche nach neuen Formen. 2013 gab es einen Kongress, der Sie da sehr weitergebracht hat. Kirche hoch 2 hieß der. Ich beschreibe mal erst diese beiden Richtungen und dann gucken wir sie einzeln an. Da ging es also ganz innovativ zu und andererseits sind Sie im Vikariat in einer ganz traditionellen kleinen Gemeinde im Dorf in Selsingen in Niedersachsen gelandet. Also Sie haben so ganz verschiedene Welten präsentiert bekommen. Kommen wir erst zu diesem Kongress 2013, auch damit es chronologisch bleibt. Das hat Sie enorm beeindruckt.
Ja, genau. Nicht nur mich, sondern auch die 1300 anderen Leute, die irgendwie da waren und woran, ich finde, sich nochmal schön zeigt, dass oft irgendwie eine Sehnsucht bei vielen Menschen schon da ist, bevor die sich irgendwie Bahn brechen kann und man sich zusammentun kann und zu gucken, was ergibt sich daraus. Und da waren eben auch Menschen aus England, aus der Fresh Ex-Bewegung, aus Frankreich. Das hat mir irgendwie gleich gezeigt, das ist ein Konzept, das ist ein Denken, was es irgendwie europaübergreifend gibt. Mich dazu veranlasst hat, mich dann auch hinterher im Studium, im Examen noch mehr damit auseinanderzusetzen. Was gibt es da schon in Deutschland und wie kann das hier aussehen, ganz kontextuell Kirche zu sein?
Wie kann das denn hier aussehen?
Ja, der Frage gehe ich ja jetzt irgendwie auch mit dem Raumschiff nach. Ich glaube, dass andere Orte eine Sache sind, dass man nicht immer nur Dinge in Kirchgebäude macht. Gut, wir machen das jetzt so, aber es gibt ja auch andere Aufbrüche, die sich irgendwie bewusst im Ladenlokal treffen, bewusst irgendwie im Bauwagen haben, dass man irgendwie so die Hemmschwelle nimmt und eben so eine starke Orientierung daran, was Menschen irgendwie brauchen und suchen, um Transzendenzerfahrung zu machen, wenn man so will, oder irgendwie Gott zu begegnen, um es irgendwie frommer auszudrücken und nicht davon auszugehen, das, was wir haben, das wird schon passen und die Leute müssen sich dann eben daraus das aussuchen, was ihnen gefällt.
Ja, und nachdem sie so unterwegs waren, sind sie dann eben in Selsingen, in diesem kleinen Ort, in einer traditionellen Gemeinde, Niedersachsen gelandet. Genau, da war dann nicht so viel mit Bauwagen. Und
das, das war auch nicht so, erst nicht so ganz freiwillig. Man wird im Vikariat ja schon auch geschickt, aber ich konnte mich dann damit auch anfreunden, zumindest mit der Kirchengemeinde, und bin da jetzt im Nachhinein sehr froh drüber, dass ich mal so richtig fromme Volkskirche auf dem Dorf erlebt habe, mit Beerdigungen, wo die Nachbarn noch das Grab ausgehoben haben, weil das da so Tradition ist. Und,
was ja eine unglaublich schöne Geste ist.
Ja, genau. Mhm. Und auch so eine Art Klageweibern, also Frauen, die singend vom Sarg hergezogen sind, was mich irgendwie tief berührt hat, so ein Schatz, den man eigentlich sonst oft der verloren gegangen ist. So. Und kirchlich habe ich da ganz viel mitgenommen und kann auch jetzt heute immer sagen, wenn Leute sagen, oh, du bist da ja in dieser hippen, jungen Gemeinde und so, du kennst die Realität gar nicht, dass ich irgendwie auch im Matsch auf dem Friedhof voll geregnet gestanden habe und irgendwie da auch nochmal so eine andere Wirklichkeit kennengelernt habe.
Also die 2 Jahre hören sich an wie ein Ausflug in eine vergehende und in ihrer Generation auch vergangene Zeit. Wie so eine kleine Zeitreise.
Ja, genau. Es ist schon, ja. Also da gab es natürlich auch junge Menschen, die aber eben ganz anders gelebt haben als ich. Also die haben mit 27 dann ein Haus gebaut und hatten 2 Kinder. Und das hat es mir natürlich auch nicht so leicht gemacht, als jemand, der jetzt irgendwie aus der Stadt kam, da dann hingezogen ist, irgendwie so persönlich Freundschaften zu knüpfen.
Hat denn diese Erfahrung, diese Zeitreise in eine volkskirchliche Zeit, sie bestärkt, ihre Pionierwege zu gehen, um den Schatz in anderer Form weiter zu hüten?
Das ist eine schöne Sichtweise. Ich habe das in der Art und Weise irgendwie noch nicht reflektiert, aber ich würde schon sagen, dass es so ein Ansporn war, das, was Menschen da irgendwie mit Glauben erleben und verbinden, auch anderen Menschen zugänglich zu machen, aber eben in dem Wissen, dass die Zeit der gesungenen Liturgie mit gesungener Abendmahlsliturgie anderswo schon längst vorbei ist.
Ich sage ja, eine vergehende,
genau,
und ich finde, wenn ich in ihre Generation gucke, auch eine vergangene Zeit.
Ja. Ne?
So, dass es gibt ja immer so Ungleichzeitigkeiten in der Gesellschaft, aber wenn ich den Mainstream angucke, dann würde ich sagen vergangene Zeit.
Ja, man sagt dann da auch, die nannten sich selber, oder sagte man so ein bisschen, das hier ist das Naturschutzgebiet Gottes. Also da ist alles noch genauso unbelassen, wie es irgendwie jahrhundertelang war, aber wusste eben auch, wir sind wie so ein Reservat.
Genau, ein Freilichtmuseum.
Ja.
So. Ich habe jetzt ganz aufmerksam zugehört, weil Sie immer wieder gesagt haben, Homiletik, also Predigtlehre war mir wichtig, in Greifswald ist das gekommen und so, weil ich habe jetzt zur Vorbereitung der Sendung mal den einen oder anderen Text gelesen, den Sie geschrieben haben, und zwar als Autorin für Christ und Welt. Ich glaube, das habe ich am Anfang schon mal gesagt. Das ist ja etwas, was über die Zeit mit transportiert wird, sowohl analog als auch digital. Also eine große Verbreitung hat, will ich damit sagen. Denn da gibt es eine durchaus kämpferische Ansage, in der Sie sagen, die Zeit der Predigt, also das, was Ihnen da so am Herzen liegt, ist vorbei. Und das ist ja ähnlich wie beim Karfreitag eben, muss ich jetzt auch mal kurz mit sortieren, habe ich jetzt mindestens in der Vorbereitung schon gemacht. Ein total zentrales Moment, erst recht in der evangelischen Kirche zu sagen, die Zeit der Predigt ist vorbei. Sie variieren ihre Antwort, und ich habe mal eine Art, das zu begründen, rausgeschrieben. Und dann sagen sie, dass die Predigt meist Antworten auf Fragen gibt, die kaum einer stellt, und will ein Bedürfnis befriedigen, das in dieser unserer Mediengesellschaft kaum noch einer zu haben scheint. Also sie sagen, der Predigt fehlt die Grundlage. Da wird geredet, aber das will eigentlich keiner hören, was da geredet wird.
Ja, ich finde, das Problem fängt schon damit an, dass wir so eine Perikopenordnung haben. Es gibt einen Text für jeden bestimmten Sonntag, und der wiederholt sich alle 6 Jahre. Und damit sind Bibeltexte vorgegeben, die mit dem Kirchenjahr zusammenhängen, aber nichts in dem Sinne mit der Situation einzelner Menschen, die da hinkommen, und auch der Gemeinde oft nicht. Und dann muss man aus den Texten, die da sind, irgendwie das so konstruieren, dass man sagt, naja, aber guck mal, das ist trotzdem total wichtig, was Paulus da der Gemeinde in Ephesus schreibt. Vielleicht könnte das auch für euch gelten, aber man muss immer erstmal diese Erklärungsleistung irgendwie erbringen. Und die Lehre der evangelischen Kirchen am Sonntagmorgen spricht auch dafür, dass das für viele nicht mehr relevant ist.
Ah, die Lehre jetzt mit Doppel-E.
Genau, also die Lehre mit Doppel-E, genau.
Die leeren Kirchenbänke. Mhm. Weil die Predigt so zentral ist?
Ich glaube ja, wenn die Predigt zentral ist und viele Predigten sind, aber muss ich sagen, doch auch schlecht und sprechen Menschen nicht in der Form an, wie sie es eigentlich tun sollten. Und das merkt man und geht dann eben, sagt nicht, okay, ich möchte jetzt sonntagmorgens in die Kirche gehen, weil mir das wirklich was bringt für meinen eigenen Glauben, für mein Leben, für die neue Woche, in die ich gehe.
Mhm. Wobei ich, also aus meiner bescheidenen Einsicht, zum Beispiel aus Gästen, die hier in dieser Sendung waren, dass gerade die evangelische Kirche ganz viel daran arbeitet, dass ihre Pastoren und Pastorinnen kommunikationsfähig sind, egal ob die kleine Andachten machen oder große Predigten machen. Also da wird eigentlich doch ein großer Schwerpunkt drauf gesetzt.
Ja, aber es kann nicht jeder in gleicher Art und Weise irgendwie sprachlich begabt sein. Es kann nicht jeder das gleich gut kommunizieren. Viele Menschen oder viele Pfarrer sagen ja auch, die Seelsorge ist für mich was Besonderes, Wichtiges oder können irgendwie besser in Gruppen und so. Aber es kann nicht jeder die Begabung einer Margot Käßmann haben, Menschen mit Predigten existenziell anzusprechen. Ich finde, das sollte man anerkennen und eher gucken. Wir machen in einer Stadt, gibt es 3 zentrale Predigtkirchen. Da legen wir richtig Wert drauf. Da machen wir richtig gute Gottesdienste und Predigten. Und in den anderen machen wir andere Formate, begleiten Menschen durch Besuche.
Also nicht nur bei den Menschen, die kommen, genau gucken, was sind deren Bedürfnisse, so verstehe ich sie, sondern auch bei den Menschen, die die Kirche vertreten, gucken, was könnt ihr denn oder genau, was könnt ihr nicht so gut.
Ja.
Wäre es denn für Sie eine Lösung, wenn die Bibelstelle, über die gepredigt wird, freigegeben ist und nicht, wie Sie sagen, dieser Perikopenordnung vorgegeben ist?
Ist irgendwie auch nicht so eine richtige Lösung, weil ich glaube, dadurch predigt man auch immer über seine Lieblingsstellen und Lieblingsthemen. Das ist das Pferd, wo man dann auf der anderen Seite vom Pferd fallen kann. Viele Freikirchen machen das ja schon eher so, dass sie eher themenorientiert predigen und da natürlich dann die Chance haben, mehr zu gucken, was spricht Menschen jetzt an, wenn man irgendwie sagt Thema Angst oder Thema Stressbewältigung und dazu eben guckt, was kann man aus biblischer Perspektive dazu sagen. Orientiert man sich vielleicht ein bisschen mehr an Lebensthemen von Menschen, als wenn man immer vom Text ausgeht. Weil für viele Menschen, wenn man denen sagt, das steht aber so in der Bibel, dann sagen die, ja schön, da kann das ja stehen, aber warum sollte das für mich jetzt eine Relevanz haben?
Eine Relevanz, die Menschen wollen doch, dass sie ihr Leben bewältigen. Meine Oma hat immer gesagt, das Leben muss gelebt werden.
Genau.
Das muss jeder tun.
Ja.
Und es gibt ja einfach auch so Dinge, das ist jetzt Mosambik vielleicht nicht ganz so, aber es gibt immer wieder Themen, wo alle drüber sprechen. Mhm. Entweder weil es uns alle ängstigt, wenn ich an den Klimawandel denke oder so. Und dann, wenn man dann einen Text aus Paulus nehmen muss, kann man unter Umständen ja gar nicht darauf eingehen, was aber alle an dem Tag mitgebracht haben.
Ja.
Ob sie wollen oder nicht, weil man dieser Monothematik in den Medien ja auch nicht entgehen kann.
Ich war am Sonntag nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo in Paris im Gottesdienst und es gab eine Fürbitte, die darauf eingegangen ist, am Ende eines einstündigen Gottesdienstes. Und es hat mich so verletzt und traurig gemacht, dass das nicht schon irgendwie, was mich total beschäftigt und schockiert hat, dass das nicht schon in der Begrüßung drankommt, dass man da in der Predigt, ich meine, natürlich ist es kurzfristig, aber das muss man dann irgendwie auch können, dann darauf einzugehen und das aufzugreifen. Und am Ende eine Fürbitte sagt, und wir denken auch an die Opfer und ihre Familien dieses Anschlages.
Wobei das ja in Paris einfach so ein kultureller,
also es war
ein Zeitenwechsel war.
Genau, genau.
Also.
Und dass da dieser Kairos, wie man theologisch sagen würde, nicht erkannt wurde und das in einer zentralen Citykirche in Göttingen nicht aufgegriffen wurde, das hat mich irgendwie schockiert.
Jetzt haben wir nur noch ein ganz bisschen Zeit für ein ganz großes Thema. Das ist nämlich so, Sie sind ja ganz am Anfang. Sie sagen, Sie müssen sich auch daran gewöhnen, dass Sie Frau Pfarrerin sind und Sie werden ja auch nicht ewig bei im Raumschiff Ruhr bleiben. Sind Sie denn dabei, eine Vorstellung zu entwickeln, wie Sie diesen Schatz, den Sie sich da entschlossen haben, mitzuhüten, als Sie auf dem Fahrrad unterwegs waren und auf einmal wussten, ich werde Pfarrerin? Haben Sie eine Vorstellung, wie das gehen kann oder wie Sie daran mitwirken wollen, diesen Schatz zu hüten?
Ich habe verschiedene Ideen oder verschiedene Richtungen, wo ich denke, das ist irgendwie wichtig, dass ich darauf achte und zuerst eben so weh mir das manchmal tut, nicht einfach Sachen, die mir irgendwie am Herzen liegen, so umzusetzen, fortzuführen, trotzdem darauf zu achten, was in dem jeweiligen Kontext, wo ich dann bin, Menschen mit Glauben und mit Gott verbinden. Ich glaube, ganz viele Menschen verbinden was mit dem Begriff Gott, auch wenn sie den nicht sofort trinitarisch denken und auch wenn sie jetzt keinen Psalm dazu irgendwie aufsagen können. Aber das irgendwie zu heben, daran zu gucken, was hilft dir, irgendwie diesen Glauben zu leben und zu gestalten, vielleicht weiterzuführen. Und das ist so die Grundhaltung, mit der ich da rangehe. Und dann glaube ich, dass kleinere Formen, kleinere Formate in Zukunft irgendwie wichtiger werden, dass Leute eine halbe Stunde zu einer Andacht gehen und oder zu einem Gottesdienst und das war's dann und nicht immer kommen wollen und irgendwie so das Große suchen und die Pfarrerorientierung, ich möchte leben, ohne dass Menschen immer von mir irgendwie da viel erwarten, sondern sie auch selber mündig zu machen in Bezug auf die Ausübung ihres Glaubens.
Gemeinsam Glanzpunkte, gemeinsam was leuchten lassen.
Ja.
Hannah Jacobs, dann wünsche ich Ihnen, dass ganz viel, dass es am Ende, wenn Sie mir auf Ihr Leben zurückschauen, ganz viele starke Leuchtpunkte wie einen Sternenteppich in dunkler Nacht geben wird.
Ein schönes Bild.
Danke. Und Sie an diesem Sternenteppich beteiligt waren. Danke, dass Sie da waren.
Vielen Dank für die schönen Fragen.
Danke, dass Sie zugehört haben. Und wenn Sie Lust bekommen haben, schauen Sie mal ins Netz. Ich verlinke das dann auch noch im Domradio auf domradio.de, dass Sie gucken können, wo die Marktkirche in Essen denn dann ist. Dann kann man das ein bisschen sich besser vorstellen. Da kann man natürlich auch hingehen. Und vielleicht war ja was Inspirierendes dabei, wo Sie denken, ja, und vielleicht könnte ich das so einbringen oder weiterdenken. Das würde mich besonders freuen. Wie auch immer, leuchten Sie schön. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.